Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager. Spezialität, Kernkompetenz ist vielleicht der bessere Ausdruck, Risikomanagement. Und es sind natürlich interessante Zeiten, in denen wir drinstecken und mit denen wir uns beschäftigen. Nicht, dass die anderen Zeiten vorher nicht auch interessant gewesen wären, aber es ist halt hier und jetzt, was uns beschäftigt.
Ja, gerade für uns Journalisten ist sowas immer eine interessante Zeit, weil wir ja dann versuchen, mit blumiger Sprache, mit Metaphern und Vergleichen eine Situation zu verdeutlichen oder zu beschreiben. Und da gibt's ja gerade ganz viel, was man verwenden könnte. Okay, manchmal hat man vielleicht den Hang zur Übertreibung oder Überzeichnung, vielleicht auch Polarisierung oder Polemisierung. Aber die Bilder, von denen man in den letzten Wochen lesen und hören kann, die sprechen schon eine deutliche Sprache. Das Handelsblatt schreibt in der Wochenendtitelstory vom perfekten Sturm. JP Morgan-Chef Jamie Dimon sieht einen Hurricane auf die Weltwirtschaft zukommen. Herr Weinrauter, an der Börse sieht man davon noch nichts, sieht eher nach einem Lüftchen aus. Ja, es hat mal kurz gestürmt, aber seitdem sind wir doch überall wieder ganz gut gestiegen. Sind wir vielleicht im Auge des Hurricanes, um mal dieses Bild weiterzutreiben? Oder passt das zur Lage, die Sie in den letzten Monaten ja in diesem Format immer mal beschrieben haben? Also Hammerschläge für die Börse, aber die Kurse bleiben standhaft.
Also das Bild mit dem Auge des Hurricanes, des Orkans, ist natürlich wirklich interessant. Und ernsthaft, ich habe das bei mir als Bild vor den Augen für unseren Marktkommentar, den wir per Ende Juni schreiben werden. Und da wird es das einleitende Bild sein. Das ist tatsächlich eine Frage. Stecken wir einfach in der Mitte drin, in einer ruhigen Zone, und geht es danach richtig zur Sache? Das ist das, was halt JP Morgan im Moment auf ihrer Agenda haben, weil sie eben aber auch Amerikaner sind und in Amerika sind. Und machen wir uns nichts vor. Die Geschichte, die im Moment den Markt beschäftigt, Inflation, ist etwas, was primär und zentral von Amerika ausgeht, weil Amerika hat seit 4 Jahren eine außerordentlich expansive Geld- und Fiskalpolitik. Das heißt, der Staat stellt Mittel zur Verfügung, damit die Wirtschaft läuft. Die Zentralbank hat die Zinsen tiefer gesenkt, als man das normalerweise machen würde. Und obendrauf noch, der Markt schwimmt in Liquidität. Man konnte alles das machen, weil man seit 30 Jahren einfach sinkende Inflationsraten hatte. Und was man auch tat, man hat immer Angst vor allem gehabt, nicht vor Inflation, sondern vor Deflation, dass der Markt sich festläuft, dass man einfach weniger Menschen hat in den Industrieländern, die weniger nachfragen, weniger kaufen. Deflation ist die große Angst. Man hat nach 30 Jahren, in denen es keine nennenswerte große Inflation gab, geglaubt, man kann all das tun von Staatsseite und Zentralbankseite ohne Inflation hervorrufen. Aber jetzt ist sie da. Und gerade in Amerika ist der Hotspot. Und darum verstehe ich das schon von JP Morgan, wenn sie sagen, Hurricane kommt und es wird richtig schlimm. Und das, was man jetzt im Markt sieht, ist tatsächlich Angst. Das ist tatsächlich Angst. Jeder weiß von dieser Angst. Und es gibt viele gute Begründungen für diese Angst. Und sie haben es eben skizziert. Warum? Und das ist die Frage, die uns natürlich auch beschäftigt. Warum schlägt das nicht durch und löst einen Crash aus? Eigentlich müsste es doch passieren.
Ja, Ihr Argument der letzten paar Ausgaben, da haben wir über dieses Thema ja auch schon gesprochen, war, dass am Ende die Gewinnerwartung für die Unternehmen das entscheidende Faktum ist. Und diese haben sich offenbar nicht wesentlich geändert. So sieht es zumindest aus. Also dieses Sturmszenario ist ja nicht der Ist-Zustand, sondern die Angst vor der Zukunft. Auch ich benutze jetzt mal diesen Begriff Angst. Und da wundere ich mich dann doch, weil wir hören überall von der Angst vor der Zukunft. Aber die Gewinnerwartungen, die scheinen offenbar nicht runtergegangen zu sein. Zumindest nicht in den Kursen.
Die Frage ist tatsächlich, was hält diesen Markt oben und wie sehen die Prognosen aus? Und wenn ich jetzt hingucke und ich gehe in die Anfangsphase einer Inflation, dann ist es ja genau eine Zeit, in der eine starke Nachfrage da ist. Denn in diesem Moment haben wir tatsächlich eher eine nachfragegetriebene Inflation. Es gibt sehr viel Nachfrage, gerade in Amerika. Die Amerikaner sind reich geworden in den letzten 2 Jahren. Die Aktienkurse sind enorm gestiegen. Die Amerikaner haben Aktien. Viele Amerikaner haben Immobilien. Die Immobilienpreise sind so stark gestiegen wie noch nie zuvor. Das heißt, ein Amerikaner fühlt sich reich und sagt, nachdem Corona jetzt hinter uns liegt, jetzt aber möchte ich wieder das tun, was ich gern tun möchte. Ich möchte gerne konsumieren. Rein also in die Nachfrage. Und es ist so viel Nachfrage da, dass das Angebot nicht hinterherkommt. In normalen Zeiten hätte das vielleicht gar nicht so schlimm ausgesehen, aber diese zerrissenen Lieferketten von China sorgen einfach dafür, dass auf der Nachfrageseite diese hohe Nachfrage zwar da ist, aber sie nicht zufriedengestellt werden kann, weil nicht genug produziert wird. Das schafft die Inflation. Und in dieser Phase können natürlich jetzt die Unternehmen ihre Preissetzungsmacht ausspielen. Wenn die Nachfrage so groß ist, kann man die Preise hochsetzen und die Gewinne der Unternehmen steigen. Aber man sieht genau, was jetzt passiert durch die Inflationserwartung und die Zinspolitik der Fed. Der Schwung an den Immobilienmärkten in Amerika hat spürbar fast schon extrem nachgelassen. Man wird vorsichtig und man stellt sich darauf ein, dass diese guten Zeiten der hohen Kurse an den Börsen und der starken Immobilienpreisen vielleicht vorbei ist. Und vielleicht dämpft das natürlich schon die Nachfrage. Und das wird natürlich dann dafür sorgen, dass die Gewinne der Unternehmen sinken.
Und dennoch muss da ja irgendein Positivszenario sein, dass die Börsen eben nicht in diesen Risk-Off-Modus gehen. Also wie sieht dieses Szenario aus oder wie sieht Ihr Szenario aus?
Ja, das ist bei uns als Risikomanager immer ein anderer Modus dabei. Wir nehmen ja nicht diese Haltung zu den Märkten ein, dass wir sagen, wir glauben jetzt, dass die Welt zusammenbricht, rette sich wer kann, oder wir sagen, das war's jetzt. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo man rein muss. Wir sind ja Quants, sind also Menschen, die mathematische Modelle benutzen und damit sich an den Börsen orientieren. Und das heißt einfach, ich vermeide solch eine Meinung, solch einen Standpunkt, wie eben JP Morgan, zu sagen, Achtung, jetzt raus. Denn wenn das mal nicht der Fall sein sollte, hänge ich natürlich völlig auf der falschen Seite fest und ich komme nicht zurück. Der Modus bei uns ist, wir sehen oder ich sehe und nehme wahr, wenn ich die Zeitung lese oder wenn ich in Gespräche gehe, dass ich ein Argument höre, was mich total überzeugt. Und ich sehe, whoops, ja, so könnte es sein. Dann gehe ich sofort automatisch hin und neutralisiere dieses Argument, indem ich auf die Gegenseite gehe. Und das ist eben ein Punkt, wo man sagen kann, warum fallen die Börsen nicht? Es muss einen Grund dafür geben und er könnte wie immer sein, dass wir im Moment einfach viel schlimmere Dinge befürchten, als in der Zukunft eintreten. Typisch menschlich, evolutionär hat sich das durchgesetzt. Das ist schon ein sinnvoller Modus, in dem man sich bewegt. Aber muss es denn so sein, dass es eine Rezession gibt? Oder kommt man vielleicht günstiger davon, dass es vielleicht nur eine kleine technische Reaktion gibt? Mit den Zahlen kann man zwar sehen, technisch ist es eine Rezession, aber sie belasten die Gewinne der Unternehmen nicht. Könnte sein. Oder auch die Inflation. Vielleicht haben wir ja tatsächlich die Spitze der Inflation erreicht. Und diese Bemühungen, die man hatte, die Zinsanhebungen in Amerika, die Ankündigung von weiteren Zinsanhebungen, kühlt den Markt so sehr ab, dass man sagt, zunächst mal fällt die Inflation noch nicht stark, aber sie steigt eben nicht weiter, sie bleibt stehen, kommt dann zurück und dann kommen die Zentralbanken, haben ihre große Stunde und können sagen, seht her, wir haben es geschafft, wir müssen jetzt nicht weitermachen, das war's. Wir kriegen überhaupt nicht so stark steigende Zinsen, wie alle Welt befürchtet. Das ist einfach eine Frage, die auf der Zinsseite elementar ist. Und China natürlich. Das große Thema ist China mit den Lockdowns, die im Moment wieder leicht aufgehoben werden. Vielleicht normalisieren sich die Lieferketten wieder. Wenn da noch Nachschub kommt bei den Vorprodukten, geht der Stress natürlich aus dem Markt raus. Und ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist in den letzten Tagen das gewesen, was wir alle erlebt haben, als hier mal Toilettenpapier knapp wurde. Dieser Hamstermodus, der da reingekommen ist. Immer wieder taucht das auf, wenn man glaubt, etwas wird knapp und ich kann es in Zukunft nicht haben und nicht bekommen, dann kaufe ich mehr, als ich brauche. Und das ist bei den Unternehmen auch passiert. Sie haben ihre Lager aufgebaut, sie haben gehamstert bei den Vorprodukten, bei ihren Bestellungen. Sie haben übergebucht bei den Chippreisen, bei den Chips zum Beispiel, haben Chips bestellt, die sie hinterher nicht abnehmen werden. Und diese Nachfrage wird irgendwann mal abflauen. Dann kommt Ruhe rein. Das heißt, das sind alles Argumente, die man bemühen kann oder die man benutzen kann, um die Position zu neutralisieren. Dass man sagt, es muss runtergehen, es kann nicht anders sein. Denn vielleicht wird es auch so passieren.
Okay, ich hatte jetzt eingangs gesagt, Journalisten neigen dazu, vielleicht auch mal zu übertreiben mit ihren Bildern oder mit ihren Vorstellungen. Jetzt die Situation, die Sie gerade beschrieben haben, dann könnte man ja sagen, jeder neigt zum Übertreiben, also vor allen Dingen die Börse. Wir kennen ja an der Börse die Übertreibung nach oben und nach unten. Haben wir jetzt gerade eine Stimmungsübertreibung nach unten vielleicht, also dass die Stimmung schlechter ist als die Lage?
Ja, man sieht es ja einfach. Solche Dinge werden mittlerweile ja auch gemessen. Man kann sie sich in Grafiken und Charts angucken, dass die Stimmung tatsächlich schlecht ist. Und das, was ein Markt natürlich braucht, ist genau wie bei der Inflation. Es ist der gleiche Modus. Wenn ich viel Geld habe, aber es setzt sich nicht in Bewegung, das heißt, ich habe keine steigende Umlaufgeschwindigkeit des Geldes dabei. Das Geld bleibt einfach auf den Konten, dann wird auch viel Geld. eine Inflation auslösen. Und genauso ist das natürlich am Kapitalmarkt. Wenn ich eine schlechte Stimmung habe, aber die Kurse fallen nicht, dann addiert sich das nicht auf. Das eine bestätigt nicht das andere und da passiert eben das nicht, was man erwarten könnte, dass die Kurse runtercrashen.
Sprechen wir mal drüber, wie Sie jetzt damit umgehen, und zwar als Fondsmanager. Sie hatten im Mai in unserem letzten Podcast von historisch niedriger Investitionsquote gesprochen, die selten erreicht wird. Wie sieht's jetzt aus, Anfang Juni 2022?
Ja, man muss einfach reinschauen, welches Modell habe ich jetzt im Fokus dabei. Weil wenn wir als Fondsmanager agieren, produzieren wir auch Strategien für die Vermögensverwaltung und wir glauben zutiefst an Diversifikation. Wir haben das in der Vergangenheit ja immer wieder erlebt, dass Modelle exzellent im Markt gelaufen sind, dass sich dann irgendetwas Grundsätzliches geändert hat, dass man Anpassungsbedarf hat dann, bis die Modelle wieder in Tritt kommen oder eben neue Dinge aufgesetzt werden müssen, weil es sich eben strukturell geändert hat. Und dafür ist es gut, eben nicht alles auf eine mathematische Karte zu setzen, sondern breit gefächert aufgestellt zu sein. Was wir jetzt sehen, ist natürlich innerhalb der letzten Woche, der letzten Wochen schon einen Anstieg, gerade in Europa im Markt. Wenn wir uns das anschauen bei unserem ältesten Fonds, dem GWP-Fonds, dann sieht man, dass er im ersten Schritt Amerika und Europa vergleicht. Und man hat hier, kann hier die Zahlen exakt sehen. Wie war es am Jahresanfang? 90% seiner Investments waren in Amerika, nur 10% in Europa. Das ist mittlerweile in der letzten Zeit revidiert worden. Amerika hat nur noch 60%. Europa hat mittlerweile wieder 40%. Hängt natürlich dran, dass der Stress und der Druck auf die amerikanischen Märkte größer ist als in Europa, weil hier die Wirtschaftskraft stärker unterwegs ist und die Fed viel stärker gegensteuert als die EZB. Und wenn man dann die Investitionsquote betrachtet, also nicht die Verteilung auf die einzelnen Märkte Amerika oder Europa, wo läuft was? Da sieht man den Trend, Europa hat aufgeholt, Amerika hat ein bisschen Luft abgelassen. Wenn man die Quote selber sieht, die wir über die Mathematik vergleichen und errechnen und sagen, wie viel muss jetzt in diesem Portfolio investiert sein aus Amerika und Europa im Vergleich mit einem risikolosen Investment, dann war diese Quote vor einer Woche noch bei 30% Aktien und 70% steigen, waren an der Seitenlinie, waren nicht im Markt und haben zugeschaut. Und mittlerweile sind da schon wieder 50%, die im Markt sind, sodass die Modelle sich der Aufwärtsbewegung im Markt anpassen, Europa etwas höher gewichten, Amerika etwas runternehmen und die Quote insgesamt abheben und sagen, ja, jetzt im Moment möchte das Modell gern mit 50% im Markt sein und nicht nur mit 30%.
Passiert denn da also gerade viel? Wie dynamisch ist das Ganze? Ist sehr viel Aktivität und aktives Management gerade notwendig?
Gut, das ist der Rhythmus des Modells erstmal. Was habe ich für ein Modell? Wir haben ganz unterschiedlich. Wir haben welche, die sind fast schon träge, die lassen dem Markt viel Spielraum, schauen zu und lassen die Schwankungen auch zu, die da geschehen. Und dazu gehört dieses Modell des GWP-Fonds, von dem ich gesprochen habe, eben nicht. Es passt sich sehr schnell an den Markt an und es ist im Wochentakt unterwegs und sagt, wöchentlich möchte ich gern dem Markt folgen und mich sehr, sehr schnell anpassen dabei. Andere Modelle brauchen manchmal Monate, um sich umzuorientieren und im Mix insgesamt ergibt das natürlich dann das Ergebnis, was wir brauchen, Diversifikation.
Herr Weidenreuther, vielen Dank für diesen Überblick.
Gerne.
Das war Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.